Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Die Themen dieser Sendung: Die Lage in Haiti ist katastrophal, die Not ist riesig. Einzelheiten sind noch immer nicht zu erfahren, erste Rettungskräfte treffen ein, die USA senden neben medizinischem Personal auch Soldaten zur Sicherung der Ordnung. Haiti ist auch heute Schwerpunkt der Sendung. Weitere Schlagzeilen: Die Tarife im schweizerischen öffentlichen Verkehr werden erhöht. Die Zahl von Asylgesuchen in der Schweiz ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Barack Obama will die amerikanischen Banken für die Kosten der Finanzkrise zur Kasse bitten. Und wir gehen dem Thema Jugendgewalt nach. Im Tessin, 2 Jahre nach dem Tod von Damiano. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst gleich zu Haiti. 2 Tage nach dem verheerenden Erdbeben ist die Lage nach wie vor unübersichtlich. Die Kommunikation mit Menschen im Erdbebengebiet ist weiterhin enorm schwierig. Offenbar sind inzwischen die ersten Hilfsteams eingetroffen. Veronika Meyer fasst zusammen, was sich bisher über die Lage sagen lässt.
Was derzeit in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince passiere, was dieses Erdbeben angerichtet habe, übersteige alles, was er während der letzten 20 Jahre dort erlebt habe. Was Bernhard Zaug vom Hilfswerk Helvetas in einer E-Mail berichtet, schildern auch andere Augenzeugen. Ganze Häuserzeilen einfach zusammengebrochen, die Infrastruktur zerstört oder schwer beschädigt. Menschen, die mit bloßen Händen nach Verschütteten graben, verzweifelt, wie ein Einwohner von Port-au-Prince einem französischen Radiojournalisten schilderte. Man höre, wie Leute unter den Trümmern nach Hilfe riefen, aber man habe die Mittel, das Gerät nicht, um sie zu befreien. Und irgendwann seien sie tot. Wie viele Menschen während und nach den verheerenden Erdstößen ums Leben gekommen sind, ist nach wie vor schwierig abzuschätzen. Die Lage ist unübersichtlich, die Kommunikation beträchtlich gestört. Das erschwert nicht nur die Koordination der Hilfe, auch die Betroffenen hätten so keine Möglichkeit zu erfahren, ob ihre Angehörigen, ob ihre Freunde überlebt hätten, berichtete ein Reporter einem französischen Nachrichtensender über eine Satellitenverbindung.
Il est difficile de communiquer, c'est aussi ça qui rend la situation dramatique pour tous ces rescapés, pour tous ces Haïtiens de Port-au-Prince, c'est qu'ils n'ont souvent pas les moyens de savoir qui est vivant, qui est mort, qui a disparu et qui survivra peut-être.
Überhaupt fehlt es an ganz Grundsätzlichem, an Medikamenten, Verbandsmaterial und an Trinkwasser und Lebensmitteln. Bereits sei es zu ersten Plünderungen gekommen, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Andere Quellen hingegen sprechen von einer riesigen Solidarität unter den Betroffenen. Groß ist auch die internationale Solidarität. Allein die USA haben Haiti $100 Millionen an Hilfsgeldern zugesagt und, wie viele andere Staaten auch, Spezialisten mit Suchhunden und Hilfsgütern entsandt. Doch die internationale Hilfe gelangt nur langsam nach Port-au-Prince. Erste Teams, darunter auch ein Expertenteam aus der Schweiz, sollen zwar mittlerweile im Erdbebengebiet eingetroffen sein. Ihre Hilfe wird gut sein für Haiti, doch angesichts des Elends noch für lange Zeit zu wenig.
Veronika Meyer, in diesem Zusammenhang gleich noch einmal der Hinweis, die Glückskette sammelt für die Opfer in Haiti. Das Postkonto lautet 10-15.000-6. Wir hören ausführlicher von einer Augenzeugin in Haiti. Wir reden mit einem erfahrenen Katastrophenhelfer darüber, was man in einer derartigen Situation überhaupt tun kann. Und wir sprechen mit einem Mann, der ab morgen Nahrungsmittel nach Port-au-Prince fahren wird. All das und mehr nach dem Überblick über die weiteren Nachrichten des Tages. Thomas Fuchs.
In der Schweiz wird das Reisen mit dem öffentlichen Verkehr teurer. Durchschnittlich steigen die Billettpreise nächsten Dezember um 6,4%. Das gab der Verband Öffentlicher Verkehr bekannt. Besonders stark steigen die Preise für die Halbtagsabonnemente um 15 Franken pro Jahr oder 10%. Das Generalabonnement wird durchschnittlich um 6% teurer, das gewöhnliche Billett um 3%. Begründet wird der Aufschlag mit den steigenden Kosten für den Betrieb und zukünftige Investitionen. Die Stiftung für Konsumentenschutz kritisiert die Preiserhöhungen. Der Personenverkehr mache Gewinn und offenbar sollten Vielfahrer mehr von den Erhöhungen betroffen sein als Gelegenheitskunden. Im vergangenen Jahr haben in der Schweiz 16.000 Personen ein Asylgesuch gestellt. Das sind 600 Gesuche weniger als im Vorjahr. Wichtigste Herkunftsländer der Asylbewerber sind Nigeria, Eritrea und Sri Lanka. Die Zahl der nigerianischen Bewerber stieg um 80%, was das Bundesamt für Migration auf die bessere wirtschaftliche Lage der Schweiz im Vergleich mit anderen Staaten zurückführt. Andererseits ging die Zahl der Asylbewerber aus Eritrea um 40% zurück, weil die Fluchtroute über das Mittelmeer unterbrochen sei. Wegen des Dublin-Abkommens wurde letztes Jahr viel weniger auf Anträge eingegangen und es wurden 1.900 Asylbewerber in jene Staaten überstellt, in denen das erste Gesuch gestellt worden war. Deutsche Detailhandelskonzerne stehen im Verdacht, die Konsumenten mit verbotenen Preisabsprachen geschädigt zu haben. Die Behörden durchsuchten deshalb heute in einer bundesweiten Razzia Geschäftsräume von 11 deutschen Großverteilerketten und von 4 Markenartikelherstellern. Es geht vor allem um den Verdacht abgesprochener Preise bei Süßwaren, Kaffee und Tiernahrung. Die Zahl der Piratenangriffe auf den Meeren hat im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit 6 Jahren erreicht. Wie das Internationale Schifffahrtsbüro mit Sitz in Malaysia bilanziert, wurden 50 Schiffe entführt. Zudem gingen die Piraten im vergangenen Jahr weitaus gewalttätiger vor als früher. So wurden 120 Schiffe beschossen und 1000 Besatzungsmitglieder als Geiseln genommen. 8 von ihnen wurden umgebracht. In der Mongolei hat der Präsident beschlossen, dass vorläufig keine Todesstrafen mehr verhängt werden dürfen. Die Todesurteile, die bereits ausgesprochen wurden, werden in 30-jährige Haftstrafen umgewandelt. Abschaffen kann nur das Parlament die Todesstrafe. Das Nachbarland der Mongolei, China, gehört zu jenen Ländern, die am meisten Menschen zum Tod verurteilen. Der deutsche Theaterleiter und Regisseur Volker Hesse erhält die wichtigste Schweizer Theaterauszeichnung, den Hans-Reinhardt-Ring. Die Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur begründet die Preisverleihung damit, Volker Hesse habe mit seinen Inszenierungen an bedeutenden Bühnen des ganzen deutschen Sprachraums Akzente gesetzt. Zudem habe er mit seinen Inszenierungen des Einsiedler-Welttheaters und der Altdorfer Tellspiele traditionellen Theatersparten eine zeitgenössische Form gegeben. Zurzeit wirkt der 66-Jährige als Dozent an der Hochschule für Künste in Zürich und als freier Regisseur an verschiedenen Bühnen im deutschen Sprachraum. Auf einem Autobahnabschnitt zwischen Lausanne und Genf wird ab nächsten Montag ein Pilotversuch durchgeführt. Fahren auf dem Pannenstreifen. Wenn der Verkehr stockt, kann zwischen Aiguillon und Morges der Streifen als dritte Fahrspur benutzt werden. Auch auf diesem Versuchsabschnitt bleibt es verboten, rechts zu überholen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.627 Punkten plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.698 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 47,79 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 02,15. Das Wetter. Im Norden liegt morgen vielerorts Hochnebel, der sich nur stellenweise auflöst. Die Nebelobergrenze liegt bei rund 1100 Metern. Darüber und im Süden scheint trotz ausgedehnten Wolkenfeldern oft die Sonne. Am Samstag liegt im Mittelland gebietsweise Nebel, sonst scheint meist die Sonne. Die Temperaturen liegen morgen und am Samstag im Norden bei 0 und im Süden bei 6 Grad. Am Sonntag fällt zunächst Schnee bis auf 1200 Meter. Später wird es im Westen und Süden freundlich bei rund 4 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Das gewaltige Desaster in Haiti. Eine Augenzeugin berichtet. Die schwierige Hilfe für Haiti. Ein erfahrener Katastrophenhelfer über die heiklen Entscheidungen, die dort jetzt anstehen. Nahrungsmittel für Haiti. Gespräch über das Wie denn? Mit einem Mann, der ab morgen Essrationen liefern wird. Und der Ordnungsfaktor UNO in Haiti, was jetzt, da die UNO-Delegation selber durch das Erdbeben schwer getroffen ist. Dann, alles hat seinen Preis, sagt der ÖV und geht rauf damit. Alles hat seinen Preis, sagen US-Banker ihren Politikern und bleiben bei ihren Boni. Und man kann sich auch wehren, sagen Tessiner Jugendliche und Eltern, wenn es um Jugendgewalt geht. Aber es ist sehr schwierig, das Thema in den Griff zu bekommen. Ein Dossier dazu im Echo der Zeit. Eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf echo.drs.ch. Es herrscht Chaos. Das ist die Formel, die alle wiederholen, die aus dem Katastrophengebiet in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince berichten. Große Teile der Stadt sind zerstört, Verletzte können nicht versorgt, Tote nicht geborgen werden. Kaum eine Hilfsorganisation verfügt heute über genügend Information, um zu einem gesicherten Bild der Lage zu kommen. Denn die Telefonnetze sind fast total zusammengebrochen. Unser Kollege Toni Keppeler hat es aber geschafft, mit einem Internettelefon mit Astrid Nissen zu sprechen. Sie ist Leiterin der Büros der Deutschen Diakonie Katastrophenhilfe und schilderte Keppeler die Lage. Martin Dorra fasst das Gespräch zusammen, das auf einer sehr schlechten Leitung geführt werden musste.
Es gibt wohl keinen Superlativ, welcher der Katastrophe in Haiti einen Namen geben kann. Astrid Nissen, die Leiterin der Deutschen Diakonie Katastrophenhilfe in Port-au-Prince, ringt nach Worten, wenn sie beschreiben soll, was vor ihrer Haustür passiert ist.
Das ist wirklich das Unmöglichste, das Unglaublichste, was zu diesem Zeitpunkt hätte passieren können. Und das ist jetzt wirklich, der Super-GAU.
Seit gestern Morgen um 5 redet Astrid Nissen am Internettelefon, fast ohne Pause. Und reden, sagt Astrid Nissen, sei jetzt das Beste, was sie für dieses zerstörte Land noch tun könne. Der Außenwelt ein Bild des Schreckens zeichnen.
Es sind eben vor allen Dingen die Elendsviertel an den Flanken, an den Bergflanken, hier hoch nach Pétionville in den Tälern, die unglaublich stark betroffen sind. Also die kleinen Häuser, die sich da in den letzten Jahren die Hügel hochgefressen haben, wie hier immer gesagt wird, sind wirklich wie Karten ineinander zusammengefallen.
Elendsviertel stelle man sich meist falsch vor. Auch ärmliche Unterkünfte seien sehr oft mit Ziegelsteinen gebaut, nur eben nicht wirklich stabil. Auch da würden Menschen unter einstürzenden Mauern und Dächern begraben. Und wenn ganze Hänge ins Rutschen kämen, gäbe es keine Rettung mehr. In viele der betroffenen Gebiete sei man bisher aber noch nicht einmal vorgestoßen. Wege seien verschüttet oder abgerutscht. Unter den Trümmern aber, befürchtet Astrid Nissen, lägen noch sehr viele Tote. Opfer, von denen man jetzt noch nichts wisse. Aber das Wenige, das sichtbar sei, lasse ahnen, was früher oder später an den Tag kommen werde.
Die Anzahl der Toten und der Verletzten hier an der Hauptstraße, also Menschen, die rausgekommen sind aus diesen Vierteln, die Anzahl der Menschen, die an den Straßen in der letzten Nacht eben dort auf der Straße sitzend liegen, die Nacht verbracht haben, lässt mich wirklich befürchten, dass die Anzahl der Opfer dort in diesen Vierteln sehr, sehr hoch ist.
Auch die Innenstadt von Port-au-Prince sei ein großes Trümmerfeld. In gewissen Quartieren sei jedes zweite Haus eingestürzt oder schwer beschädigt. Der Präsidentenpalast und mehrere Ministerien seien zerstört. Der ohnehin schwache Staat sei jetzt auch noch physisch außerstande, den Opfern zu Hilfe zu kommen. Nur sehr wenige Hilfseinsätze seien sichtbar auf den Straßen. Das hänge auch damit zusammen, dass die stärkste Hilfsorganisation im Land, die UNO-Mission, selbst schwer getroffen worden sei. Deren Hauptquartier wurde total zerstört. Von da kommt jetzt nicht die Hilfe, die nötig wäre.
Bergungsarbeiten, die sich tatsächlich eher auf die großen Gebäude im Moment konzentrieren und in den Stadtteilen, in den engen Korridoren sind die Menschen dabei, mit den wenigen Instrumenten, die sie haben, mit ihren Händen zu versuchen, in den Trümmern Lebende zu finden.
Erst wenn die großen Operationen etwa der US-Marine in Haiti anlaufen, wird sich die Lage etwas entspannen können. Aber bis die Bevölkerung diese Hilfe spürt, bis sie Erleichterung wahrnimmt, werden noch Tage vergehen. Haiti ist förmlich in den Abgrund gestürzt. Wohl Zehntausende Menschen sind tot oder verletzt oder obdachlos. Häuser liegen in Trümmern, vor allem aber die Hoffnung, die ganz schüchtern wieder gewachsen sei, sagt Astrid Nissen. Die Hoffnung, dass sich das arme Land stabilisieren könne. Weg mit einem Schlag.
Martin Dorra, in den Abgrund gestürzt, sagt er. 2 bis 4 Millionen Menschen in akuter Not in einem Land von 9 Millionen. Spitäler sind eingestürzt, Elektrizität gibt es nicht, Telefone, die Kanalisation funktionieren nicht, Gewalt, Raub, Plünderung haben sozusagen Tradition. Wo kann Hilfe da überhaupt ansetzen? Ich fragte zuerst Hannes Heinemann. Er ist Leiter Katastrophenhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes. Er hat langjährige Erfahrung in verschiedenen Katastrophengebieten, im Feld und in der rückwärtigen Koordination von Hilfe im Katastrophenfall. Was tut man zuerst, wenn man in ein derartiges Gebiet kommt?
Ich glaube, verschiedene Dinge müssen gleichzeitig passieren. Solange eine Chance da ist, zu bergen und zu retten, Menschen unter Trümmern, Leben zu retten, hat das eine ganz hohe Priorität. Aber gleichzeitig verletzte Menschen in den Straßen, denen auch zu helfen, das gehört beides zu den obersten Prioritäten.
Es herrscht aber ein dermaßenes Chaos, Straßen sind unpassierbar, dass damit gerechnet werden muss, dass Leute auch nicht an Essen und Trinken herankommen. Kann man das gleichzeitig auch noch quasi bearbeiten, dieses Problem?
Ja, ich glaube, die Hilfe für die Überlebenden, die unverletzt Überlebenden, ist dann gerade die nächste Priorität nach diesen ersten unmittelbaren Hilfemaßnahmen, die ich soeben schilderte. Und da kommen dann Dinge, wie Sie erwähnt haben, frisches Wasser, Trinkwasser, medizinische Versorgung, aber auch ein Minimum an Hygiene, das möglich ist. Wenn nämlich Obdachlose eben in großen Ansammlungen irgendwo untergebracht werden oder in Camps, dann braucht es diese minimale Hygiene und Versorgung.
Wenn Sie sich jetzt in eine der schwierigen Situationen zurückversetzen, in denen Sie selber gestanden haben, in was für eine Situation kommt man da, wenn Sie da mal zurückblenden?
Wenn ich mir das überlege, was ich an mehreren Orten, wo Erdbeben stattgefunden haben, ist dann doch relativ bald klar, was ist am dringendsten. Sehr oft stellt man dann zum Beispiel fest, dass Wasser, sauberes Wasser, dass das noch lange vor der Nahrung kommt. Oder dass eben klar wird, eine erste medizinische Versorgung von Menschen mit Schmerzen oder die sich nicht bewegen können, dass das vor dem Obdach kommt.
Zu Beginn einer solchen Aktion sind immer zu wenig Leute da, ist zu wenig Hilfe da. Nach zwei Wochen sind es zu viele, es ist zu viel von allem da oder von gewissen Dingen ist zu viel da. Wie koordiniert man sowas?
Diese Katastrophen, wo zu viele da sind, die sind nicht allzu oft. Es gibt mehr Katastrophen, wo eigentlich zu wenig Beachtung weltweit da ist. Jetzt sicher das Umgekehrte gibt es, das Sie ansprechen. Haiti könnte so ein Fall sein. Der Effort zu koordinieren ist da außerordentlich wichtig. Die Zeit, die es braucht, zu wissen, wer macht was. Diese verschiedenen fachlichen Bereiche, zum Bereich Obdach, Wasser, Gesundheit, dass sich diese Akteure der Organisationen treffen dazu, dass wir voneinander wissen, wie wir komplementär einander ergänzen können, das wird dann sehr wichtig. Und wir dürfen den Aufwand zum Koordinieren in diesen Situationen, wo viel Hilfe kommt, viel aufs Mal, dort dürfen wir das nicht unterschätzen, dass wir dort Energie und Zeit brauchen für die Koordination.
Im speziellen Fall von Port-au-Prince kommt hinzu, dass man sagt, in diesem Gebiet hat Gewalt, hat Raub, hat Plünderung eine gewisse Tradition. Die Amerikaner schicken neben medizinischem Personal jetzt erstmal 3.500 Soldaten der 101st Airborne. Das sind bis an die Zähne bewaffnete Luftlandetruppen und nicht irgendwie Care-Teams. Ist das richtig?
Das Rote Kreuz arbeitet ja im Prinzip ohne bewaffneten Schutz. Aber da sind Grenzen. Ich glaube, da muss man realistischerweise sagen, wenn auch wenn das Rote Kreuz Wasser abgibt oder andere Hilfsgüter, dass man die Möglichkeit der Blauhelme, der UNO, die im Land stationiert sind, dass man deren Möglichkeiten in Anspruch nimmt. Ich würde das nicht ausschließen.
Aber es stellt für Sie offenbar ein gewisses Dilemma dar.
Ja, das ist richtig, klar, weil humanitäre Hilfe im Prinzip nicht eine Hilfe ist, die primär mit Soldaten, die bis an die Zähne bewaffnet sind, durchgeführt wird. Aber eben in einem Kontext Haiti glaube ich, dass da eine ordnende Instanz, die beruhigend einwirken kann, dass die natürlich eine große Bedeutung haben.
In diesem Kontext, was wird das Rote Kreuz machen? Womit werden Sie vor Ort antreten?
Das Schweizerische Rote Kreuz übernimmt die Logistik der gesamten internationalen Rotkreuzhilfe. Das ist die eine Aufgabe. Da reisen morgen 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SRK nach Haiti. Und im Weiteren beteiligt sich das Schweizerische Rote Kreuz an der medizinischen Grundversorgung. Daneben liefert das SRK auch Hilfsgüter, die in einer ersten Phase des Überlebens benötigt werden.
Hannes Heinemann ist Leiter Katastrophenhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes. Einer, der bis vor 2 Wochen in Haiti Hilfe geleistet hat, und zwar Hilfe nach den letzten schweren Hurricane-Schäden, und der morgen wieder hinfliegt, um Hilfe zu leisten, heißt Andreas Müller. Er arbeitet in Gonaïves, einer Stadt nördlich von Port-au-Prince, für die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Diese GTZ hat eben von der deutschen Regierung 500.000 Euro zugesprochen bekommen. Müller wird mit diesem Geld ab morgen Nahrungsmittelhilfe organisieren, in einem Land, das er bestens kennt. Ich fragte ihn, wie gehen Sie da vor?
Für die Nahrungsmittelhilfe ist der Zeitdruck sehr groß. Wir haben schon begonnen einzukaufen, und zwar im Nachbarland Haitis, in der Dominikanischen Republik, und wollen die dort beschafften Rationen über den Landweg nach Haiti schaffen.
Darauf komme ich gleich. Zuerst aber noch die Frage, was haben Sie da eingekauft? Was sind es für Nahrungsmittel, die Sie da rüberbringen wollen?
Die Nahrungsmittel entsprechen internationalen Standards, so wie sie auch vom Welternährungsprogramm verwendet werden. Es handelt sich um Grundnahrungsmittel, Getreide, Bohnen, Erbsen, also eiweißreiche Nahrungsmittel, Zucker, Salz, alles was nötig ist, um eine lebenserhaltende Nahrung zu kochen.
Was erwarten Sie an Problemen, um dieses Material von der Dominikanischen Republik nach Haiti rüberzubringen? Was wissen Sie beispielsweise über die Passierbarkeit der Straßen?
Ich warte für diese Detailentscheidungen im Prinzip die allgemein anerkannte Lage der Situation ab. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt Grenzübergänge im Norden zwischen der Dominikanischen Republik und Haiti. Es gibt Grenzübergänge im Süden. Etwas schwierig aber sind die Verhältnisse im Zentralplateau, also in der Mitte der Insel. Aufgrund der räumlichen Verteilung dieser Hilfe, da wo die Nahrungsmittel ankommen sollen, und anderen Faktoren wie den Straßenverhältnissen oder eventuellen Informationen zur Sicherheitslage, werden wir entscheiden, welche Wege die Nahrungsmitteltransporte gehen werden.
Ist die Sicherheit ein Problem? Ich meine, Sie bringen hochgradig kostbares Gut in eine schreckliche Situation, Nahrungsmittel in einen Ort, wo Millionen von Leuten möglicherweise Hunger leiden. Wie gehen Sie da mit der Sicherheitssituation um?
Federführend im Bereich Sicherheit ist die MINUSTA, die Organisation der Vereinten Nationen. Die Sicherheitsfragen werden gemeinhin von der MINUSTA koordiniert, und wir würden für jeden eingehenden Transport Informationen von der MINUSTA bekommen.
Wie viele Lastwagen werden das sein, mal ganz grob geschätzt?
Es handelt sich zunächst einmal um ca. 500 Tonnen an Grundnahrungsmittel. Angenommen, wir können 5 Tonnen auf einen Lastwagen laden, dann wären es 100 Lastwagen.
Sie kennen Haiti, Sie kennen Gonaïves, Port-au-Prince. Was erwarten Sie, was da auf Sie zukommt?
Nach meinen Informationen ist die Situation in Gonaïves relativ entspannt. Gonaïves liegt leicht außerhalb der am stärksten betroffenen Zone. Im südlichen Teil des Landes sieht die Situation ganz anders aus. Und ich denke, wir haben noch nicht alle Schreckensnachrichten gehört. In Port-au-Prince, aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und der zum Teil steilen Hanglagen, denke ich mir, dass die Situation sehr kritisch ist und dass ein enorm hohes Hilfebedürfnis da ist.
Das war Andreas Müller. Er arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Zur UNO. Sie waren nach Haiti gekommen, um einem Land zu helfen, das unter Gewalt, Armut und Naturkatastrophen litt. Und nun ist das verheerende Erdbeben auch für die Helfer der Vereinten Nationen zur Tragödie geworden. Noch immer werden zwischen 100 und 150 UNO-Mitarbeiter vermisst. Viele sind vermutlich tot. Darunter sicher der Chef der MINUSTA, der UNO-Organisation für Haiti. Damit wird die insgesamt über 10.000 Personen starke Präsenz der Vereinten Nationen in Haiti entscheidend geschwächt. Und das genau zu dem Zeitpunkt, da sie anstelle der fast völlig funktionsunfähigen lokalen Behörden die Rolle einer Art Parallelregierung übernehmen müsste. Fredrik Steiger berichtet über diesen Aspekt der Katastrophe.
2003 wurden in Bagdad bei einem Anschlag der UNO-Chef im Irak und 20 seiner Mitarbeiter getötet. Im vorigen Oktober starben in Kabul bei einer Attacke auf eine Unterkunft 6 UNO-Leute. Doch noch nie gab es so viele UNO-Opfer wie diesmal in Haiti. Generalsekretär Ban Ki-moon spricht von 100 bis 150 Verschütteten und Vermissten in Port-au-Prince.
It will be in the range of 100 to 150. I'm quite, concerned about that.
Viele von ihnen sind vermutlich tot, auch der lokale UNO-Chef, der Tunesier Hedi Anabi und sein zweiter Mann. Und das ausgerechnet in einem Land, in dem die UNO-Präsenz absolut entscheidend ist, wie der chinesische UNO-Botschafter und gegenwärtige Vorsitzende des Sicherheitsrats, San Yesui, erklärte.
The United Nations Stabilization Mission in Haiti, staff and troops have rebuilt Haiti.
In Haiti sei es der UNO gelungen, das Land nach Jahren der völligen Zerrüttung einigermaßen wieder aufzubauen, für Sicherheit zu sorgen, die enorme Kriminalität zu bekämpfen, die Grundversorgung, etwa an Wasser, Strom und Nahrung, zu verbessern. Im Unterschied zu manch anderen großen UNO-Operationen, etwa in Somalia oder Afghanistan, habe man in Haiti durchaus von Erfolgen sprechen können, sagt auch Professor Yusihan Himeki, Experte für internationale Organisationen am Genfer Institut für internationale Beziehungen und Entwicklung.
There was some sort of optimism that state building was going towards the right directions finally in Haiti.
Es gebe wieder Hoffnung im Land, nicht zuletzt dank den über 10'000 UNO-Vertretern auf der Halbinsel, darunter 7'000 Blauhelmsoldaten, 2'000 UNO-Polizisten, 500 ausländische und weit über 1'000 lokale UNO-Angestellte. Sie genießen eine hohe Akzeptanz im Land. In Staaten ohne funktionsfähige Regierung wie Haiti oder Afghanistan komme der UNO oft eine Schlüsselrolle zu, fast jene einer Parallelregierung.
Trying to restore some kind of civil society, security, political order. So in many ways they.
Sie und all ihre spezialisierten Sonderorganisationen könnten zumindest theoretisch für minimale Strukturen sorgen, für Sicherheit und für eine politische Ersatzordnung.
The UN has a great potential because it has all the different types of organizations that.
Zum einen verfüge die UNO und nur sie über all jene Institutionen und Spezialisten, die es brauche. Zum anderen könne aufgrund der politischen Sensibilitäten niemand anders diese Funktion übernehmen.
If that task is dominated by one country alone, then obviously the national interest of, say, United States or France.
Würden etwa jetzt in Haiti die USA oder Frankreich sozusagen Ersatzregierung spielen, geschehe das notgedrungen parteilich. Es wäre sofort von Neoimperialismus die Rede. Damit die UNO aber ihre Rolle wahrnehmen kann, braucht sie an den Schlüsselstellen die richtigen, kompetenten Leute.
Obviously the first criterion needs to be that they really know the country or the region where they are and they know how those.
Im Idealfall also Mitarbeiter, die das Land und die Region kennten, die Strukturen, die Kultur und die sich gut mit allen wichtigen lokalen Akteuren verstünden. Umso dramatischer ist es nun für die UNO, dass sie in Haiti möglicherweise ihren Chef, seinen Vertreter und weitere zentrale Akteure verloren hat. Professor Han Himeki fürchtet, dass wegen der mutmaßlich großen Opferzahl gerade unter den führenden UNO-Mitarbeitern in Haiti nun ein Vakuum entstehe.
That's going to create a vacuum because what's lost is all the, well, the know-how that those people.
Und das gerade jetzt, da die nationale Regierung und ihre Behörden völlig überfordert sind und die Vereinten Nationen so sehr gebraucht würden wie nie zuvor.
Fredrik Steiger in unserem Schwerpunkt zum Erdbeben in Haiti. Eine Bemerkung zum Schluss dieses Schwerpunktes. Die Glückskette organisiert am 21. Januar einen nationalen Sammeltag zugunsten der Opfer des Erdbebens auf Haiti. Spenden sind aber auch jetzt schon möglich, jederzeit online oder auf das Postkonto 10-15.000-6 mit dem Vermerk Haiti. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Höhere Schweizer ÖV-Tarife, unbelehrbare US-Banker und der Kampf gegen die Jugendgewalt im Tessin. Wer mit dem Zug, dem Bus oder dem Schiff unterwegs ist, muss ab nächstem Dezember tiefer in die Tasche greifen. Teurer werden vor allem das Halbtags- und das Generalabonnement. Die beiden Abonnemente sind sozusagen Opfer ihres eigenen Erfolgs. Andrea Jacki.
Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs werden ab 12. Dezember im Schnitt 6,4% mehr bezahlen müssen. Stärker als für gewöhnliche Billette fallen die Erhöhungen für die Abonnemente aus. So steigt der Preis für das Einjahreshalbtagsabonnement um 10% auf 165 Franken. Und für ein Generalabonnement zweiter Klasse muss ein Erwachsener künftig 6,5% mehr bezahlen. Es kostet 3.300 Franken. Diese Preise wurden vom Verband Öffentlicher Verkehr ausgehandelt. Ihm sind mehr als 200 Transportunternehmen angeschlossen, inklusive SBB und BLS. Verbandsdirektor Peter Vollmer findet die Preiserhöhung vertretbar.
Wir glauben, dass das doch moderat ist. Wir hatten jetzt 3 Jahre keine Preiserhöhung. Und diese Mehrmittel, die wir hier einnehmen wollen, sollen ja ausschließlich dem Kunden zugutekommen mit einem besseren Angebot. Wir haben auch Überlegungen sozialpolitisch angestellt und deshalb glaube ich, dass diese Erhöhung im Gesamten gesehen von den Leuten doch verstanden wird.
Sozialpolitische Überlegungen. So werden zum Beispiel die Generalabonnemente für Kinder, Familien und für Behinderte nicht teurer. Im letzten Jahr haben die Transportunternehmen auf eine Erhöhung der Billettpreise verzichtet, weil man die Bevölkerung in der schlechten Wirtschaftslage nicht noch mehr belasten wollte. Nun sei eine Erhöhung unumgänglich geworden, betonen die Verantwortlichen. Der Ausbau im öffentlichen Verkehr führe zu höheren Kosten beim Personal, bei der Sicherheit, der Energie und dem Unterhalt. Das alles müsse bezahlt werden. Die Unternehmen rechnen durch die Erhöhungen mit ca. 150 Millionen Franken Mehreinnahmen. Und trotzdem, bestrafen sie nicht ausgerechnet ihre treuesten Kundinnen und Kunden, wenn Generalabonnemente und halbtags spürbar teurer werden? Nein, meint Peter Vollmer vom Verband Öffentlicher Verkehr, gerade diese Kundschaft liege sehr viele Kilometer mit Bahn und Bus zurück.
Das heißt, der Durchschnittsertrag ist massiv gesunken und mit diesen Erhöhungen bezahlen sie eigentlich nicht mehr für die gefahrenen Kilometer, sondern es ist eine gewisse Anpassung auch an den Mehrkonsum, der mit diesen Fahrausweisen erfolgt.
Ideen wie das 9-Uhr-Generalabonnement oder unterschiedliche Preise je nach zurückgelegter Strecke seien übrigens nicht vom Tisch, sagen die Vertreter des öffentlichen Verkehrs. Sie werden sicher aber noch nicht auf Ende Jahr umgesetzt.
Inlandredaktorin Andrea Jacki. Banken, Boni und Finanzkrise sorgen weiterhin für Schlagzeilen und für rote Köpfe. In den kommenden Tagen veröffentlichen die US-Großbanken ihre Jahresberichte. Inklusive, genau, Milliardenboni. Schon diese Woche hat eine Sonderkommission des Kongresses die Chefs der größten US-Banken zu ihrer Rolle in der Finanzkrise befragt. Und Präsident Obama hat eben eine Extraabgabe angekündigt für Großbanken, die vom staatlichen Rettungspaket profitiert haben. Die Politik und die Banken nach der Krise. Peter Vögele mit einem Bericht aus Washington.
I see this commission as a proxy for the American people. Their eyes, their ears and possibly also their voice.
Er sehe seine Untersuchungskommission als Auge, Ohren und Stimme des amerikanischen Volkes, sagte der Vorsitzende der Sonderkommission zur Aufklärung der Finanzkrise, Phil Angelidis, bei der Eröffnungssitzung gestern. Bis Ende Jahr will er mit seiner Kommission quasi eine offizielle Geschichte der Finanzkrise schreiben. Zur ersten Sitzung wurden die ganz Großen der Finanzbranche vorgeladen, die CEOs von Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley und der Bank of America. Das ist das Besondere und vielleicht auch das besonders Gute am amerikanischen System. Sogenannte Hearings, die öffentliche Zwangsvorladung von Entscheidungsträgern, ihre am Fernsehen übertragene Befragung gehört zum politischen Alltag. Die Einsetzung einer Sonderkommission wie die vorliegende zur Aufklärung der Finanzkrise scheint viel selbstverständlicher als in der Schweiz zu sein. Und auch wenn es sich nicht um ein Gerichtsverfahren handelt, ganz gefahrlos ist die Übung für die Betroffenen nicht. Sie werden eingeschworen.
Do you solemnly swear or affirm under the penalty of perjury that the testimony you are about to provide the commission will be the truth, the whole truth and nothing but the truth?
Natürlich machen solche Kommissionen auch Politik. In Washington sind alle Profis. Aber der Drang nach einer Art Fegefeuer und exemplarischen Strafen für die Verantwortlichen ist in den USA ausgeprägter als in der Schweiz. Man denke nur an Bernard Madoff. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat nach einem Monitoring, also nach einer intensiven Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen, auf ein Strafverfahren gegen UBS-Verantwortliche verzichtet. In den USA wäre ein Staatsanwalt möglicherweise viel schärfer vorgegangen. Vielleicht mit Zwangsmaßnahmen oder Hausdurchsuchungen, denn wer sich als Staatsanwalt nicht zuletzt im Kampf gegen Verbrecher im Nadelstreifenanzug profiliert, hat möglicherweise eine große Karriere vor sich, auch als Politiker. Und Barack Obama hat vor einer halben Stunde eine Extraabgabe für Großbanken, die vom staatlichen Rettungsprogramm profitiert haben, angekündigt. Eine Abgabe, die dem Staat binnen 10 Jahren rund 90 Milliarden Dollar bringen soll. Besteuert werden soll letztlich das Risiko und es sollen die prognostizierten Verluste der staatlichen Rettung von Wall Street dadurch kompensiert werden.
The fee will be in place for 10 years or as long as it takes to raise the full amount necessary to cover all taxpayer losses.
Auf den ersten Blick ist das für das Land des sogenannten Raubtierkapitalismus erstaunlich und in der Schweiz scheint so etwas unvorstellbar zu sein. Natürlich macht auch Barack Obama schamlos Politik, denn in den kommenden Tagen wird laut Medienberichten mit Boni in der Höhe von insgesamt 90 Milliarden Dollar an Wall Street gerechnet. Und die Banken, die ihre Staatshilfe zum Teil bereits zurückbezahlt haben, werden vor allem die Staatshilfe für die Autoindustrie in Detroit begleichen, weil die Regierung die nach wie vor hustenden Autobauer nicht in die Kälte schicken will. Dennoch scheint hinter diesem Vorgehen auch der amerikanische Wunsch nach einer Katharsis zu stecken. Sonst wäre dies politisch nicht durchsetzbar. Natürlich wird bei den Hearings der Sonderkommission von Phil Angelidis auf die Banken eingeprügelt werden. Aber nicht nur, wie das heutige Statement von Sheila Baer zeigt, der Vorsitzenden der Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, einem Fonds der Banken zur Versicherung der Einlagen. Die Finanzkrise sei auch die Folge massiver staatlicher Fehlanreize zum Häuserkauf, zum Konsum, zu einem überproportionalen Wachstum des Finanzsektors, der inzwischen zu einem Drittel für die Firmengewinne verantwortlich sei. Und die Regulierungen der vergangenen Jahrzehnte hätten ungewollt das sogenannte Schattenbankenwesen massiv gefördert. Das heißt, die Hälfte aller Finanzdienstleistungen seien 2008 von unregulierten Unternehmen erbracht worden.
At the onset of the crisis, it's estimated that half of all financial services were conducted by institutions not subject to prudential regulation and supervision.
Alles in allem, auch Amerika kocht nur mit Wasser. Doch im Vergleich zu den USA scheint die Staatsräson im Umgang mit den Großbanken in der Schweiz doch deutlich mehr Gewicht zu haben.
Peter Vögele. Wir kommen zum Dossier. Immer mehr Jugendliche, die sinnlos prügeln. Nach verschiedenen schweren Fällen, in denen Jugendliche gewalttätig wurden, ist das der Eindruck, den viele haben. Es bleibt ein Eindruck, denn detaillierte Zahlen dazu gibt es nicht. Gestiegen ist mit Sicherheit das Problembewusstsein für Jugendgewalt, auch in der Politik. In den nächsten Monaten will der Bundesrat über ein nationales Programm zur Bekämpfung von Jugendgewalt entscheiden. Jugendgewalt ist längst nicht nur ein Problem der großen Agglomerationen. Auch in der Peripherie gehört sie zur Alltagsrealität, zum Beispiel im Kanton Tessin. Unser Korrespondent Alexander Grass ist dem Problem dort nachgegangen.
Die Haare sind rot, die Hosen farbig, die Sonnenbrillen dunkel. Die Punkrock-Gruppe kommt aus Locarno und sie heißt Piace. Die Band hat eine Single vorgestellt, die ein Appell sein soll gegen Jugendgewalt. Zu 90% sei der Text unverständlich, sagt Josh, der Sänger der Gruppe. Aber die Botschaft, die sei super. Beim Punk, sagt Schlagzeuger Shanti, werde Krach geschlagen, wie bei den Brüdern Gallagher. Nach dem Konzert gäbe es Prügel, aber auf der Bühne spielten sie Liebeslieder. Man müsse es durchziehen, sagt Sänger Josh, müsse den Leuten auf den Wecker gehen, bis sich nie mehr solche Dinge ereigneten. Die Dinge, gemeint ist Jugendgewalt und die gibt es auch im Tessin. Das Tessin sei klein, sagt diese junge Frau, trotzdem gäbe es viele Fälle von Jugendgewalt und man spreche wenig darüber. Die meisten Auseinandersetzungen beginnen wegen Nichtigkeiten, weil sich jemand der falschen Frau annähere. Weil jemand unbeabsichtigt angerempelt werde, weil jemand dummes Zeug rede, Nichtigkeiten eben. Antonio Perugini ist Staatsanwalt im Tessin und er hat eine Taskforce geleitet zum Thema Jugendgewalt. Gewaltakte habe es zwar immer gegeben in der Geschichte der Menschheit, auch in seiner Jugend, sagt der Staatsanwalt. Was neu sei heute, das sei nackte, unmotivierte Gewalt. Die Jugendkriminalität nehme zu und dabei vor allem der Anteil der Gewaltdelikte. Die Auflösung des Familienzusammenhangs sei mit ein Grund, es gäbe soziale Gründe, kulturelle Gründe. Die Gesellschaft sei geprägt von Kälte und Egoismus, es bestehe eine Identitätskrise, er beobachte Verantwortungslosigkeit unter den Erwachsenen, nicht nur an der Börse. Es fehle das erzieherische Hinterland, wo die Grenze des Erlaubten aufgezeigt werde. Opfer würden weiter misshandelt, auch wenn sie längst wehrlos am Boden lägen. Das arme Opfer werde dann oft dem Narzissmus der Täter ausgesetzt. Täter filmten ihr Opfer mit Handys, die Videos würden wie Trophäen herumgezeigt und das Opfer werde so noch einmal erniedrigt. Als Ursache werden in der öffentlichen Diskussion zahlreiche Faktoren genannt. Der Drogenkonsum, Egoismus, ohnmächtige Eltern, Internet, der Migrationshintergrund von Tätern. Perugini meint, mit solchen Diskussionen werde nur das schlechte Gewissen beruhigt. Das Problem sei, die Ursache, die sei überall und alle seien der Feind. Jugendgewalt sei ein komplexes Problem, das sagt auch Marco Galli. Er leitet das Büro für Familien und Jugend in Bellinzona. Das Problem der Jugendgewalt werde bewirtschaftet und verstärkt durch die Medien, meint er. Jeder Gewaltakt werde zu einem neuen Weltuntergang gemacht.
Ci sono stati dei momenti storici dove la violenza giovanile effettivamente.
In der Nachkriegsgeschichte habe Jugendgewalt immer wieder zugenommen, anfangs der 50er Jahre, noch vor dem Wirtschaftswunderboom, in den 70er Jahren, den Jahren des Heroins und der politischen Gewalt. Seit dem Weltkrieg habe die Jugendgewalt also nicht einfach linear zugenommen, sondern sei zyklisch aufgetreten, wellenförmig.
Penso che la violenza sia
Jugendgewalt sei Zeichen und Symbol für Krisen in der Gesellschaft, für den Mangel an Chancen, für enttäuschte Erwartungen, für soziale Ausgrenzung. Sei Zeichen für die Krise von Autoritäten und Familie. Für Eltern, die mehr Unterstützung brauchten als bisher.
Noi quando usciamo non pensiamo, caspita, però se qualcuno vuole fare una hissa così, no, pensiamo più che altro, se abbiamo i soldi abbastanza per pagare da bere.
Wenn er in den Ausgang gehe, sagt ein Jugendlicher zum Tessiner Fernsehen, dann frage sich niemand, ob es Schlägereien gebe. Die Sorge sei, ob man genug Geld habe, um Alkohol zu bezahlen. Mit dem Trinken wollten die Jungen der Welt entfliehen. Nicht nur soziale und familiäre Faktoren sind also verantwortlich für Jugendgewalt, auch der Drogenkonsum, auch die Gruppendynamik sind es. Danilo Mazzarello hat ein Sachbuch vorgelegt über Alkoholmissbrauch und Jugendgewalt im Tessin.
Sono alcuni adolescenti che bevono fino allo stordimento.
Es gebe Heranwachsende, die bis zum Umfallen Alkohol trinken. In den Spitälern Bellinzona und Lugano würden mehr als 100 Jugendliche jährlich hospitalisiert wegen Alkoholkomas. Dahinter verberge sich eine viel höhere Dunkelziffer.
Nelle nostre piazze c'è un consumo diffuso di sostanze.
In den Straßen und Gassen werde nicht nur Alkohol konsumiert. Nach der Schließung der Hanfläden habe billiges Kokain den Markt erobert. Das sei Mitursache der Jugendgewalt. Kokain, das oft verschnitten sei mit Amphetamin. Er wundere sich, dass es so wenig Schlägereien gebe, sagt Mazzarello. Jugendgewalt kennt aber nicht nur Täter, sondern auch Opfer. Zum Beispiel Maurizio Tamani, er ist der Vater jenes Studenten, der an der Fasnacht 2008 in Locarno totgeprügelt worden ist. Die jugendlichen Täter wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt. Natürlich gäbe es Motive für die Gewaltakte. Mit dem Verständnis für die Täter solle man aber nicht übertreiben. Es brauche eine entschiedene Reaktion. Man müsse die Dinge aussprechen, auch wenn das unbequem sei, auch wenn es der politischen Korrektness widerspreche, sagt der Vater.
Adesso c'è un analfabetismo emotivo.
Es gebe einen emotionalen Analphabetismus. Das Mitgefühl mit dem Opfer sei verloren gegangen. Das Leid bewege die Täter nicht. Das sei ein Grund.
Mio modo di vedere la responsabilità maggiore delle famiglie.
Die größte Verantwortung aber trügen die Familien, wo zu wenig Zeit bleibe für die Erziehung, wo es statt Wärme und Zuwendung Konsumgüter für die Kinder gebe, sagt Tamani. Maurizio Tamani klagt nicht nur an. Er hat nach dem Tod seines Sohns eine Stiftung gegründet.
Abbiamo stabilito lo scopo della fondazione
Die Stiftung kämpfe gegen Jugendgewalt, sagt Amani, helfe betroffenen Familien. Genau 2 Jahre nach der Tat werde an der kommenden Fasnacht ein Flugblatt verteilt gegen Gewalt. Sportler und Persönlichkeiten hätten sich zur Verfügung gestellt für öffentliche Aufrufe, ein Comicstrip sei entstanden und eben das Stück der Punkrock-Gruppe Piace, für das es bereits eine Guggenversion gibt. Das Musikstück sei ein Zeichen der Ohnmacht, gestehen die Leute von der Punkrock-Gruppe ein.
Forse c'è, non c'è più riferimento, ecco, per ciò. La, dove vado, perché? È dura. La società che è diversa, quindi difficile ricambiare la società.
Es fehle ein Bezugspunkt für die Jungen, wohin es gehen solle und warum, sagt einer etwas ratlos. Es sei schwierig, die Gesellschaft zu ändern.
Giusto parlarne,
Und doch sei es richtig, darüber zu sprechen, sagt Gitarrist Dodi, statt einfach zu sagen, dass das alles ohnehin nichts nütze.
Das Dossier Jugendgewalt im Tessin von Alexander Grass. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger. Für die Nachrichten Kurt Witschi. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.